Zvonko Karanovic, Vier Mauern und die Stadt. Original erschienen bei Laguna, Belgrad 2006. Übersetzung aus dem Serbischen, Dorette Wesemann. Flashback, 1989 bis 1991. Silvester 89 verpasse ich mir bei Vulo Punker mit Alk und Gras so eine Dröhnung, dass ich in den Flur pisse. Ich pisse in den Fikuskübel und den Schirmständer. Und dann gehe ich ins Bad und fange an, den Spiegel zu zerlegen. Sony und Mixer wollen mich abhalten, aber das macht mich nur wütend. Ich schwinge Sony den Kopf an die Zähne und spalte ihm die Oberlippe. Mixer wirft sich von hinten auf mich und während wir miteinander ringen, reißen wir das Waschbecken aus der Wand. Das Schmink- und Parfümregal geht zu Bruch und hinterlässt eine Mordsauerei. Ich habe allen Silvester versaut. Meine Alten erfahren davon und stellen mich unter Quarantäne. Meine Mutter flippt aus vor Wut. Mein Vater liest mir die Leviten. Er hat mich nie geschlagen, denn von Gewalt als pädagogischer Maßnahme hält er nichts. Aber er sieht, dass es so nicht weitergeht. Mit schlechtem Gewissen bleibe ich ein paar Tage in meinem Zimmer. Ich merke, dass ich endlich hier raus muss. Die Lehrer ertrage ich schon lange nicht mehr. Die dritte Klasse des Kunstgymnasiums habe ich erfolgreich wiederholt. Jetzt bin ich ein Hängenbleiber in der vierten. Alle anderen haben den Abschluss geschafft, sind zur Armee oder an die Uni. Nur ich schleiche allein durch die Stadt und schon jetzt wird jeder Abend öder als der davor. Ich werde von der Schule gehen und es in Belgrad an der Kunstakademie versuchen. Da studiert Mihailo, mein Cousin, Künstler Mika. Er ist im zweiten Jahr in der Bildhauerklasse, ich werde bei ihm wohnen, den Alten wird es dadurch leichter fallen, mich gehen zu lassen. Das beschließe ich und dann bleibt alles beim Alten. Ich lese Castaneda, zeichne Comics und am Wochenende lasse ich die Sau raus. Mein Vater ist Geschichtslehrer. In 2 Jahren geht er in Pension und will aufs Dorf ziehen. Meine Mutter macht die Personalbuchhaltung von der Firma und hat immer Angst, was falsch zu machen und immer Kopfschmerzen. Mit unserem Haus gibt es Probleme. Der Nussbaum im Hof unterhöhlt das Fundament, das Haus kippt zur Seite. Die Alten machen Pläne für eine Frühjahrssanierung, sparen und reden mit Handwerkern. Mich interessiert das nicht. Ich hänge tagelang in meinem Zimmer, höre Nick Cave und lese das tibetanische Totenbuch. Im Frühling bessert sich meine Laune. Ich gehe raus in die Natur, zu Bojanas Wasser, laufe durch den Wald und versuche, meinen Geist zu reinigen und mich mit einer höheren Sphäre zu verbinden. Das Schuljahresende rückt näher, mein Vater aktiviert seine Beziehungen und ich schaffe das Schuljahr und das Abi mit Ach und Krach. Im Herbst fahre ich zur Aufnahmeprüfung nach Belgrad und falle glatt durch. In der WG mit Mika bleibe ich noch 2 Wochen, gehe jeden Tag ins Kino, nach Nisch zieht mich nichts zurück. Kaputte Bürgersteige und Armeegebäude brauche ich nicht. Ich sag den Alten, dass ich bei Mihailo bleiben will, um mich auf die nächste Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Was soll ich auch in Nisch? Ich würde da nur Zeit verlieren. Vater will, dass ich zur Armee gehe. Ich soll mir das aus dem Kopf schlagen und mich beruhigen. Ich flehe ihn an, bleiben zu dürfen. Klar verliere ich dadurch noch ein Jahr, aber ich werde mich bessern. Ich habe noch eine zweite Chance verdient. Ich werde mich an der Uni einschreiben und den Armeedienst verschieben. Mutter meint, dass wir kein Geld haben, weil sie alles in die Renovierung gesteckt haben und wir immer noch bei meiner Tante zur Miete wohnen. Ich suche mir über das Studentenwerk einen Job, sage ich. Könnt ihr mir wenigstens ein bisschen Kohle schicken? Schließlich kriege ich sie doch rum. Ich ziehe zu Mika nach Belgrad. Wir wohnen in einem nassen Kellerloch an der Sternwarte. Die Luft ist so feucht, dass ich nicht zeichnen kann. Der Graphit zerfällt auf dem Papier. Wir finden dann ein Zimmer auf dem Lekaberg, wo der Klokasten tropft und Zement von der Decke bröckelt. Aber es ist groß und fast umsonst. Mika ist relaxed. Er ist jetzt im 3. Studienjahr und will mal ein bisschen ausspannen. Mit ein paar von seinen Kommilitonen zocken wir mit nicht gedeckten Einsätzen um ein bisschen Kohle und kommen damit immer durch. Mika langweilt das Zocken bald und er fängt an, skurrile Typen um sich zu scharen. Schlagartig halten wir echte Seancen ab. Mit Übungen zu Urschrei, Erwachen, Geburt. Einmal gehe ich in den Astralleib über, schaffe es fast nicht zurück, werde dann aber gerade noch so rausgeholt. Wir leben ohne Sinn und Verstand. Unsere Tür ist nie abgeschlossen. Die Leute belagern unser Zimmer, fressen, saufen, zoffen sich. Wir wissen nie, wer gerade bei uns pennt. Wir gehen schlafen und im Laufe der Nacht kommen noch 3 oder 4 Typen, die irgendwo hängen geblieben sind und sich hinhauen wollen. Wir werden so eine Art Hippie-Kommune, ein Zufluchtsort für Freaks. Mihailo ist gnadenlos uneigennützig und erträgt den Menschenstrom durch unsere Bude, nur die Kohle wird knapp. Er fängt an, Bilder zu Verkaufszwecken zu produzieren. Ballerinas, Stillleben, Blumen, was Kohle bringt. Als das nicht mehr läuft, bereitet er einen Schüler auf die Aufnahmeprüfung der Akademie vor. Der bringt eine Freundin mit. Mika bereitet auch sie vor. Die 2 werden unsere sichere Einnahmequelle. Die 2. Schülerin ist ziemlich süß. Erfolglos versuche ich, sie rumzukriegen. Stattdessen vögle ich Mikas Kommilitonin Milica, die schärfste Braut in der Clique. Sie hört Laurie Anderson und liest Burroughs. 2 Monate lang kann ich nicht von ihr lassen. Sie hat einen wunderschönen Körper, einen freien Geist und ich bin extrem standhaft, kann 3-mal pro Nacht. Wenn ich aufdrehe, kann ich gar nicht aufhören. Dann kommen Milizas Freundinnen, alle wollen ständig Sex. Ich befriedige jede Begierde, schweige wie ein Mann von Welt und erledige das. Dafür gehen sie mit mir ins Kino und versorgen mich mit Kippen. Aber auch ich muss mich allmählich um Kohle kümmern. Das Studentenwerk verschafft mir für 2 Monate einen Job als Nachtwächter. Mika wird seriös. Er geht regelmäßig zur Uni, lernt und arbeitet an Skulpturen. Unsere Bude füllt sich mit Zeichnungen und Skizzen. Zu seinem Geburtstag lädt er mich ins Fragezeichen ein und sagt, Kunst ist die grenzenlose Freiheit, mit der sich wahre Künstler vor den Menschen verteidigen. Die Dinge laufen ganz gut. Ich kiffe, wenn jemand was dabei hat. Ich mache viele neue Zeichnungen und Grafiken. Übe mich an Design, entwerfe beispielsweise neue Ideen für Firmen, deren Logo mir nicht gefällt. JAT, Centro Textil, Sastava. Mein Selbstbewusstsein steigt. Im Herbst bestehe ich ohne Probleme die Aufnahmeprüfung. Dafür steckt Mika jetzt in der Krise. Er sehnt sich nach Professoren, die ihm etwas beibringen. Er ist von den großen Wahnsinnigen fasziniert, hypnotisiert von der magischen Kunstmaschine. Im Januar 1990 brodelt es draußen schon gefährlich. Gazimistan. Das Völkische macht sich bemerkbar. Maler mit geometrischen Vorlagen tauchen auf und malen Pferde und Schilde. In jedem Park und Schulhof werden die Büsten von Nationalhelden errichtet. Die Hälfte von Mikas Freaks zieht zu uns. Nächtelang hocken sie bei uns auf der Bude und reden über Amsterdam. Von der Freiheit und Kreativität dort und den technischen Fertigkeiten und Kenntnissen, auf die das Studium in Belgrad beschränkt ist. Man müsse nach Amsterdam gehen, Menschen finden, die den Sinn von Kunst begreifen. Bei uns alles schon gesagt. Der Rückgriff auf die Tradition, bloßes Handwerk ohne künstlerischen Wert. Man sei auf der Suche nach Weisheit, nicht nach Zitaten und Tricks. Das Komitee in unserem Zimmer tagt ununterbrochen. Ausreisepläne werden geschmiedet. Aber je mehr sie über die Ausreise schwadronieren, in desto weitere Ferne rückt Amsterdam. Mika wird klar, dass das ganze Gerede zu nichts führt. Seine Kommilitonen nur eine Art innere Reinigung suchen, ein bisschen Unterhaltung während des Studiums. Im Mai geht Mika nach Nisch und erzählt seiner Familie, dass er zum Studium nach Amsterdam geht. Sein Vater, er ist in Ordnung und hört dieselbe Musik wie er, rät ihm zu warten. Er soll die Schule fertig machen und seinen Abschluss einsacken, danach kann er gehen, wohin er will. Aber Mika will nicht warten. Auf Amsterdam zu verzichten, wäre für ihn Verrat an der Kunst. Deprimiert kommt er nach Belgrad zurück. Zufällig kriegt er mit, dass Gavrilo gerade in Pula ist. Gavra arbeitet als Kellner in Amsterdam und exportiert von da Waren nach Pula, bleibt für 2 Tage da und fährt dann wieder zurück, mit Platz im Auto. Mika beschließt, aufzubrechen. Der Zug nach Pula geht um 5. Ich werde in diesem Zug sitzen. Wenn du willst, komm mit, wenn nicht, bleib da. So verzweifelt ist er. Von all den Freunden bin ausgerechnet ich ihm eingefallen, der abgebrochene Abiturient, nach Belgrad gekommen, um den Drogen zu entfliehen. Ich entscheide mich, Mika Gesellschaft zu leisten, ohne mich der Illusion hinzugeben, akzeptiert zu sein. Seine Ausreise entspringt der Notwendigkeit, seine inneren Dämonen zu besänftigen. Ich gehe nur, um Amsterdam zu sehen. Wir packen unsere Sachen und wissen nicht, wohin mit unseren Zeichnungen. Sie dürfen nicht zerknittern oder kaputt gehen. Von der Vermieterin leihen wir uns den grünen Pappkoffer ihres verstorbenen Mannes und packen sie da hinein. Mika sucht seine besten Zeichnungen aus und macht Dias von seinen Skulpturen. Ich nehme alle fertigen Arbeiten mit. Wir setzen uns in den Zug und kommen morgens in Pula an. Dort treffen wir Gavrilo und brechen abends mit seinem Auto nach Amsterdam auf. Wir dürfen in Schlafsäcken auf dem Fußboden seiner winzigen Bude übernachten. Das reicht an Luxus. Wir wollen dann nur schlafen und dann unser Ding durchziehen. Seine Frau Hilda macht uns Abendbrot. Wir sind ihr sympathisch, weil wir nicht zu den Hehlern und Ganoven gehören, die Gavra sonst anschleppt. Als wir am nächsten Mittag aufwachen, ist Gavrilo irgendwo hingegangen und nur Hilda da. Ohne ihn können wir die Akademie nicht finden, denn wir wissen nicht, wo sie ist. Weil wir so überstürzt aufgebrochen sind, wissen wir nicht mal, was wir für die Immatrikulation brauchen. Hilda erzählt uns, dass es in Amsterdam viele Kunstakademien gibt, staatliche wie auch private. Ganz anders als in Belgrad mit einer einzigen. Das erleichtert uns. Irgendwo wird man uns schon nehmen. Dann ruft Gavra an. Er verabredet sich mit uns in der Stadt, will uns bei allem helfen. Aber daraus wird nichts. Es endet mit einer Kneipentour. Bekifft. Die Akademie suchen wir morgen. Unterwegs sammeln wir gratis Broschüren mit Adressen und Telefonnummern von Hochschulen. Mehr schaffen wir an diesem Tag nicht. Auch nicht an den anderen Tagen. Die Akademie suchen wir immer morgen. Das schöne Wetter bleibt uns treu. Wir treiben den ganzen Tag durch die Straßen. Gavrilo lotst uns durch die Cafés und zahlt alles. Gavra ist offensichtlich einsam und Mika gleicht einer überspannten Feder, die langsam locker lässt. Nur Hilda wird jeden Tag unleidlicher. Obwohl wir uns bemühen, nicht zu stören, fängt sie an, rumzuzicken. Sie gibt uns die Schuld, dass Gavra nie nach Hause kommt, sie brüllt ihn an, er gibt Kontra, schließlich tragen sie ihren Zoff offen vor uns aus. Gavra geht das am Arsch vorbei, er schickt sie zum Teufel. Ich gehe jetzt eine Tussi aufreißen. Nach einer knappen Woche haben wir den toten Punkt noch immer nicht überwunden. Wir sind von Gavras Laune abhängig. Jeden Tag gucken wir mit schlechtem Gewissen in die Broschüren und verschieben immer alles auf morgen. Gavrilo behauptet, dass er ständig Studenten mit Mappen über die Brücken gehen sieht. Auf der anderen Brückenseite muss eine Kunstschule sein, vielleicht sogar eine Akademie. »Warum fragt ihr euch nicht durch?«, sagt er. »Es ist gleich um die Ecke, keine 300 Meter.« Am nächsten Morgen überqueren wir die Brücke und stehen vor der berühmten Gerrit-Rietveld-Akademie. Wir hätten gar nicht zu suchen brauchen, sie war immer direkt vor unserer Nase. Wir gehen in das riesige hölzerne Gebäude und erklären ganz nebenbei, dass wir uns einschreiben wollen. Etwa 10 Leute umringen uns und starren uns ungläubig an. Unsere Improvisation begeistert sie. Sie bringen uns in ein Büro und fragen, wer wir sind und woher wir kommen. Während Mika um Erklärungen ringt, hole ich unsere Arbeiten aus der Wohnung. Nachdem sie kurz draufgeschaut haben, befinden sie, was ihr mitgebracht habt, ist gut, aber jetzt ist gerade keine Immatrikulation. Wir schicken euch die Formulare nach Belgrad. Ihr füllt sie aus und kommt im September. Nach einer halben Stunde ist alles erledigt, weswegen wir gekommen sind. Wir bedanken uns und gehen. Noch am selben Abend nehmen wir den Bus nach Belgrad, um keinen Tag länger bei Hilda und Gavra zu bleiben. Offensichtlicher Beziehungsstress ist ungefähr genauso abtörnend wie schwuchteliges Verhalten. Im Bus diskutieren wir, was ansteht, falls wir genommen werden. Unsere Arbeiten sind gut. Vielleicht kann ich mich auch einschreiben, denke ich. Studieren in Amsterdam. Freiheit, Kreativität, Coffeeshops, Nutten, Konzerte. Der Gedanke berauscht mich und ich fantasiere mir etwas zurecht. Vor Aufregung kann ich nicht einschlafen. Ich versuche, auch die andere Seite zu reflektieren. Wir brauchen Geld für die Akademie, eine Wohnung und was zu essen. Die Alten werden mich für verrückt erklären. Während des Semesters kann ich jederzeit eingezogen werden, aber das ist die Chance meines Lebens. An die Armee und Kohle will ich nicht denken. Die Armee fällt zuerst aus. Wenn ich die Akademie beendet habe, bleibe ich in Amsterdam. Das mit der Kohle ist einfacher. Ich habe 8 Monate von wenig gelebt. Da kann ich auch weiter so leben. Amsterdam ist nicht viel teurer als Belgrad. Mit Mika zusammen wird es eh leichter. Seine Eltern unterstützen ihn bestimmt, widerwillig, aber immerhin. Es wird sich schon ein Job finden. Zur Not melken wir auf irgendwelchen Dörfern Kühe und ernten Tulpen in holzumzäunten Gehegen. Mika will vormittags arbeiten und nachmittags studieren. Nachts will er nicht schlafen. Er will nur noch seine Kunst umsetzen. 20 Skulpturen hat er schon im Kopf. Er kann sie sich kaum alle merken. Eines Tages kommt ein Brief mit den Einschreibeformularen aus Holland. Kommen Sie am 3. September um 10 Uhr zur Aufnahme. Bringen Sie Ihre Arbeiten und Abschlüsse, übersetzt ins Holländische, mit. Falls Sie angenommen werden, beträgt das Schulgeld 2000 Gulden jährlich.